Hallo und herzlich willkommen bei Gut genug, um Gutes zu tun, der zweiten Staffel des Better Place Lab Podcast, in der wir über Wellbeing, mentale Gesundheit und gesellschaftliches Engagement sprechen. Wie geht es dir? Gut genug, um Gutes zu tun? Das frage ich, Anja Adler, meine GästInnen, in den nächsten 4 Episoden und ergründe gemeinsam mit ihnen, wie wir gesund und wirksam sein können. Im Better Place Lab leite ich die beiden Programme Better Place Co-Lab und Better Place Wellbeing, die Ausgangspunkt für die ersten beiden Podcast-Staffeln sind. In unseren Workshops können sich Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich engagieren, kostenfrei in Sachen Kollaboration und gesundem Selbstkontakt weiterbilden. Mit Martin König, Referent beim Dachverband der Deutschen Betriebskrankenkassen, reflektiere ich in der ersten Folge, wie sich Gesundheitsvorsorge auf einem kranken Planeten verändert. Über Klimaangst, persönliche Grenzen und gesunde Selbstwirksamkeit spreche ich in der zweiten mit Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future. In der dritten Folge erklärt mir Pascal Virginie Rotter, wie wir unseren Körper wie einen Kompass lesen lernen und so herausfinden, was uns und unserer Umwelt gut tut. Welche transformative Kraft physische Räume und Gemeinschaften haben, erläutert schließlich Surya Pasch von Bebock Rising, dem ersten deutschen Coworking Space und Sozialraum für Frauen und nicht-binäre People of Color. Nun also spannungsvolles Entspannen und viel Freude beim Reinhören. In den vergangenen Folgen habe ich mit meinen GästInnen viel darüber gesprochen, welche Kompetenzen wir stärken und aufbauen, um dem rasanten gesellschaftlichen Wandel sowie dem Nichtwissen für die Zukunft das nicht nur auszuhalten, sondern zu gestalten. Wir haben in den Gesprächen immer wieder fokussiert, auf was jeder einzeln tun kann. Doch wir wissen, dass Strukturen und Kontexte Menschen bedingen, begrenzen oder sogar unterdrücken. Heute spreche ich über die Kraft von Räumen und Gemeinschaften, eine andere, regenerativere Kultur zu ermöglichen. Bei mir ist Surya Pasch, verantwortlich für PR und Social Media, im ersten deutschen Coworking Space und Sozialraum für Frauen und nicht-binäre People of Color. Hallo Surya.
Hallo Anja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Also wir heißen zwar Bebock Rising, aber sind auch offen für trans, inter und non-binary People of Color oder eben Menschen, die sich als schwarz oder indigen identifizieren.
Mittlerweile haben sich die HörerInnen dieses Podcasts wahrscheinlich schon dran gewöhnt. Ich stelle zu Beginn immer die gleiche Frage. Wie geht's dir heute? Gut genug, um Gutes zu tun?
Ja, also mir geht's eigentlich sehr gut. Ich freue mich, da ich morgen in Urlaub fahre, deshalb bin ich motiviert, heute noch diesen Podcast gut über die Bühne zu kriegen und gemeinsam mit dir dieses Gespräch zu führen und dann morgen gen Süden nach Kroatien. Also ja, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir?
Auch gut. Ich arbeite freitags immer nicht. Das heißt, heute ist mein letzter Arbeitstag in dieser Woche und ich habe die ganze Woche Podcast-Folgen aufgenommen. Das irgendwie war das ganz, ganz schön und besonders diese Woche, sehr intensiv. Und ich habe aber gemerkt, wie viel Kraft und Freude mir das macht, so zu den Themen, die mich bewegen, eben direkt mit Menschen, denen das auch so geht, in so Resonanz zu sein und einfach sowohl intellektuell, aber auch so auf dieser Verbindungsebene einfach viel mitgenommen diese Woche. Ja. Ich habe dich ja gerade schon kurz vorgestellt. Was möchtest du denn, dass unsere ZuhörerInnen noch von dir wissen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich mache hauptsächlich PR und Kommunikation und Social Media bei Bebock Rising. Ich bin dort seit Mai, also noch gar nicht zu lang. Bin das neueste Mitglied im Team, auch die jüngste dort. Und genau, ich habe eigentlich einen Background also in Business, habe das studiert und war danach dann Kurzzeit in Brüssel am Europaparlament und habe da für eine Abgeordnete gearbeitet, die eben auch schwerpunktmäßig Antirassismus arbeitet und habe dann meinen Weg gefunden zu Bebock Rising direkt im Anschluss, um thematisch das so ein bisschen fortzusetzen, aber eben aus einer anderen Perspektive oder von einer anderen Seite. Brüssel ist ja so das Herz der europäischen Politik. Und jetzt sitze ich seit Mai am Kotti und mache das Ganze ja einfach auf kleinerer Ebene, aber denke ich genauso wichtig. Ja.
Weil das vielleicht nicht alle unsere ZuhörerInnen wissen, wofür steht denn die Abkürzung Bebock Rising und was ist so die Geschichte zum Namen?
Ja, also Bebock Rising, Bebock steht für Black Indigenous Women of Color und Rising, also Rise auf Englisch. Und das soll sozusagen unsere Community darstellen. Als der Name damals entstanden ist, im Laufe der Jahre, also uns gibt es seit 2019, da hat die Ende 2019 hat unsere CEO gegründet. Und im Laufe der Zeit ist der Space inklusiver geworden. Der Name spiegelt es nicht mehr zu 100% wider. Also wir heißen zwar Bevok Rising, aber sind auch offen für trans, inter und non-binary People of Color oder eben Menschen, die sich als schwarz oder indigen identifizieren. Die Story hinter dem Namen, da geht es einfach darum, dass es eben für und von eben diesen betroffenen Gruppen ist, dieser Space und dieses Projekt, dass wir uns gegenseitig eben empowern, upliften und zusammen, ja, risen, um es mal so auf Englisch zu sagen. Genau, das ist die Geschichte hinter dem Namen.
Magst du mir so ein bisschen erzählen, wie der Coworking Space auch ganz physisch aussieht und sich so anfühlt? Wie würde ich den erleben, wenn ich da zur Tür reinkomme? Ja, wie, es sieht ja vielleicht auch anders oder gleich aus wie andere Coworking Spaces, die ich mir jetzt vorstelle. Ja.
Man steigt erstmal mitten am Kotti aus, läuft dann dadurch über den Platz und kommt dann in einen Hinterhof und läuft in die erste Etage, beziehungsweise haben wir auch einen Lastenaufzug, der auch benutzt werden kann, aber ja, also theoretisch läuft man sozusagen ins erste OG und klingelt dort und dann macht irgendein freundliches Gesicht hoffentlich die Tür auf. Wir haben von 9 bis 19 Uhr in der Regel geöffnet und ja, dann kommt man erstmal in unseren Flur. Da hängen schon die ersten Bilder, ja, mit Fotos oder Kunst, die eben auch unsere Communities widerspiegelt. Dann kommt ein Vorhang, durch den man sich durchkämpft und dann steht man auch schon mitten im großen Coworking-Raum. Wenn man gerade durchgeht, kommt man zur Küche, wo man ja zusammensitzen kann, kochen kann, Sachen lagern kann, um sich da ein Mittag oder ein Abendbrot oder was auch immer zu zaubern. Und ja, dann sind da überall unsere Tische in so Inseln zusammengestellt mit Lampen. Wir haben ganz viele Pflanzen, wir haben helle Wände und ja, wie gesagt, überall Kunst und Bilder und auch unsere intersektionale Bibliothek, wie ich es jetzt einfach mal so nenne. Also wir haben auch sehr viele Bücher von Menschen ja aus den Communities. Natürlich auch so Klassiker, die auch, sag ich jetzt mal, besonders seit George Floyd ja sehr bekannt, also sehr einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben, wie zum Beispiel von Tupoka, Goethe etc. Ja, und dann steht in der Mitte des Raumes unser Herzstück. Da steht ein großer Tisch, an dem wir auch zum Beispiel zusammenkommen, um ja unseren monatlichen Community Brunch zu veranstalten. Und nach links geht's dann ins Büro von uns vier, also vom Team. Wir sind zu viert. Und da hocken wir zusammen, schmieden Pläne, arbeiten, lachen, regen uns auf über irgendwelche Sachen, die uns, ja, die einen so tagtäglich über den Weg laufen. Und genau, daneben ist dann noch ein Meetingraum, der zum Beispiel auch von uns genutzt wird für unsere wöchentlichen Teammeetings, aber auch gebucht werden kann von unseren Members für Gruppengespräche, andere Meetings oder irgendwelche Gespräche, die eben im großen Raum stören würden. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, unser Grundriss. Ich hoffe, man konnte ein bisschen folgen.
Ja, ich bin so mental spazieren gegangen mit dir.
Ja, genau.
Und ihr bezeichnet euch ja aber nicht nur als Coworking Space, sondern auch als Social Club. Ich habe das so mit Sozialraum übersetzt. Genau, was versteht ihr denn darunter? Oder ja, was macht das aus, diesen Social Club?
In der Regel sind Coworking Spaces ja schon eher so, dass Leute da sich eben einen Platz suchen, um irgendwie Arbeit zu verrichten, in der Regel getrennt von anderen Leuten. Bei uns ist es eben so, dass dieser Community-Aspekt sehr groß geschrieben wird. Also bei uns geht es eben nicht nur darum, dass Leute einen Arbeitsraum haben, einen safen Arbeitsraum, sondern es geht eben auch darum zu sagen, hey, was können wir tun? Was für Projekte können wir starten, um eben unsere Community, die wir aufgebaut haben und weiter aufbauen, zu empowern. Das heißt, wir arbeiten mit Quartalsthemen. Das heißt, pro Quartal haben wir ein Thema. Und das vergangene Quartal war zum Beispiel Financial Empowerment. Davor gab es Body Empowerment. Jetzt sind wir gerade bei Gender und Sexualität. Und diese Workshops richten sich sozusagen nach diesen Quartalsthemen. Und diese Workshops sind dann eben auch für unsere Members, wie eben schon erwähnt, diesen Community Brunch, den wir einmal im Monat machen, wo wir halt, ja, die wollen, können dann eben kommen und wir sitzen zusammen. Und es geht einfach darum, dass man in den Austausch kommt, spricht, dass sich Synergien ergeben und ja, dass sich vielleicht auch Leute finden, die sich bei anderen Umständen ja nicht gefunden hätten oder schwieriger gefunden hätten und dass da einfach schöne Dinge in der Gemeinschaft entstehen. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Social Club, dass es eben nicht nur dieser reine Coworking Space ist, was natürlich auch sehr wichtig ist, denn diese Coworking Spaces sind ja, also diese typische Berliner Coworking-Szene ist eben schwer oder gar nicht zugänglich, teilweise für Menschen, die eben bei uns im Raum sitzen. Und deswegen war das eben auch ein Grund, warum dieser Space überhaupt geschaffen wurde von unserer CEO Lubna.
In eurem eigenen Podcast, in der eigenen ersten Podcast-Folge von Our Reality, also eine Stunde eurer Realität, so würde ich das mal übersetzen, habe ich auch so ein bisschen gelauscht, eure Gründungsgeschichte und genau dieser Intention oder Motivation, den Raum ja für die Community eben zu begründen und auf einen safer Space hinzuarbeiten. Und auch da vielleicht auch nicht alle, die uns zuhören, mit dem Konzept schon was anfangen können. Was bedeutet das denn für dich oder für euch?
Ja, also früher hat man ja oft von Safe Space geredet. Mittlerweile sind wir bei Safer Space angekommen. Es geht eben darum, dass ja physische Räume und ich würde sagen seit Corona auch vermehrt Online-Räume, also weiß nicht, irgendwelche Zoom-Meetings oder Workshops, dass die so sicher wie möglich gemacht werden. Also und deswegen gibt es jetzt eben auch diesen Zusatz Safe Fair Space anstelle von Safe Space, weil ich glaube, wir sind uns einig, wenn eben mehrere Menschen mit ihren Geschichten, mit ihren Struggles, mit allem Möglichen aufeinandertreffen, dann ja können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass nichts zu 100% daran sicher ist. Das heißt, wenn diese Menschen aufeinandertreffen, ist immer Raum da, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen, sie zu diskriminieren, sie zu verletzen. Denn nur, weil ich selber von Diskriminierung welcher Art auch immer betroffen bin, heißt es natürlich nicht, dass ich nicht auch andere Menschen diskriminiere, denn wir sind ja alle irgendwie in einer Gesellschaft groß geworden, die uns, ja, das schon im Kindesalter mitgibt, gewisse Dinge, und das, oder haben wir einfach diese Diskriminierung teilweise internalisiert, und es geht einfach darum, Räume zu schaffen, in denen diese Diskriminierung eben bewusst abgebaut werden und dort in den Austausch zu gehen, Erfahrungen zu teilen, aufeinander zu treffen und einfach zu lernen, auch von den anderen. Denn wie gesagt, nur weil ich selber diskriminiert werde, weil ich den und den Background habe, heißt es zum Beispiel nicht, dass ich Diskriminierung, also oder dass ich nicht andere Gruppen diskriminiere. Zum Beispiel, wir hatten gestern erst darüber gesprochen, wenn man sagt, ja, Mensch, hast du das nicht gesehen, bist du blind oder was? Mhm. Das ist ja total gängig, was schlimm ist. Also man sagt es mit keinem, in der Regel hoffentlich nicht mit einem bösen Gedanken dahinter, sondern es ist einfach sprachlich so verankert bei uns, dass wir diese Redewendung haben. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es total ableistisch. Ja, so geht es eben darum, dass man diese Diskriminierung abbaut und eben für die Menschen, die in anderen Räumen, zum Beispiel in ganz normalen, also was heißt normal, unser Coworking Space ist auch normal, aber in weniger safen Coworking Spaces, ja, dass wir sozusagen die Sicherheit, die sie da nicht haben, dass die bei uns eben gegeben ist und man selbst sein kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, okay, ich werde jede Sekunde, muss ich mich darauf gefasst machen, dass ich das und das vor das Gesicht geklatscht bekomme, um es mal so ganz platt auszudrücken. Und ja, einfach nicht das Gefühl zu haben, dass alles an mir hinterfragt wird, sobald ich einen Fuß in einen Raum setze. Und genau deswegen haben wir eben diese Exklusivität für diese Menschen, damit sie einen Arbeitsplatz haben, an dem sie schaffen können, an dem sie kreativ sein können, an dem sie einfach sie selbst sein können. Und ich würde sagen, das ist so die Idee hinter diesem Safer Space.
Ja, was ich total spannend finde, wenn ich dir zuhöre, ist, dass ja bei mir einfach mir so auffällt, dass das eben permanent auch für euch Arbeit, Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit Diskriminierung bedeutet. Und genau, ich frage mich, also wie genau macht ihr das? Ist das sowas, was im Alltag viel passiert, in 1-zu-1-Kontakten, oder gibt es auch explizite Räume, in denen diese Auseinandersetzung auch begleitet wird?
Ja, also du hast eigentlich schon relativ viel aufgezählt. Es ist natürlich so, wenn eben wir alle in diesem Raum aufeinandertreffen, dass es sowohl im 1-zu-1-Gespräch, das heißt, also beispielsweise, ich bin ja relativ neu im Team, aber auch neu im Space, also ich lerne ja auch noch teilweise Menschen kennen oder wir kriegen neue Members dazu, ne, also das heißt, da ist man irgendwo ständig im Austausch. Allein wenn man in die Küche geht und sich ein Glas Wasser holt oder irgendwas zu essen macht, dann treffe ich da ja auf dem Weg schon 3 andere Menschen, die ich vielleicht kenne, vielleicht noch nicht so gut kenne. Und da kommen ja automatisch, würde ich sagen, wenn man auch in diesem Bereich arbeitet und sich auch viel damit auseinandersetzt, kommen automatisch natürlich auch Themen auf oder wenn irgendwie mal wieder irgendwas vorgefallen ist, in, ne, also aus den Nachrichten oder so, dann wird das diskutiert. Ja, wir haben aber auch mehrmals im Jahr sogenannte Sensibilisierungsworkshops, wo wir auch als Team teilnehmen und aber auch die Members. Also es ist ja verpflichtend, sag ich mal, damit wir uns immer mehr annähern und immer mehr auf denselben Nenner kommen. Natürlich ist es, würde ich sagen, Utopie zu sagen, dass am Ende immer alle auf derselben, ne, auf derselben Seite sind. Aber dieser Annäherungsprozess findet damit natürlich immer mehr statt und es werden eben Dinge besprochen und es wird auch darüber gesprochen, was wir für Regeln oder ja Werte wir im Space haben. Wir haben jetzt auch einen Code of Conduct, den auch alle Members bekommen haben und wo sie geschaut haben, okay, passt mir das oder habe ich da irgendwie eine Anmerkung? Also es ist schon so, dass wir natürlich als Team den Rahmen irgendwo geben, also wie von uns kommt das meiste an Programmen. Wir sind aber auch immer wieder erfreut, wenn natürlich aus der Community, sag ich mal, Vorschläge kommen, das und das möchte ich gerne tun, können wir das so und so umsetzen. Also da ist auf jeden Fall auch immer der Raum da, aber wie gesagt, letztlich als Team leiten wir ja irgendwo ein bisschen an und möchten aber auf keinen Fall, dass es eben, ja, also dass wir vorgeben, wie alles zu sein hat. Wir können natürlich Impulse geben und Sachen in die Wege leiten, aber am Ende wird es eben schon, soweit es geht und soweit die Menschen auch mitmachen möchten, besprochen. Und genau, ich würde sagen, so finden halt 1-zu-1-Gespräche statt, aber eben auch größere Diskussionsrunden und ja.
Nun ist diese Podcast-Reihe ja gestartet in der Auseinandersetzung mit Gesundheit. Deswegen mag ich dich fragen, ja, was das für dich mit Gesundheit zu tun hat, also wie Safer Space und Gesundheit für dich zusammengehören. Ich auch weiß, dass das für euch auch ein Thema ist, mit dem ihr euch auch beschäftigt.
Na, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, also was genau bedeutet Gesundheit? Also was versteht man selber darunter? Was versteht das Umfeld darunter, die Gesellschaft? Und naja, wenn man sich halt diese ganzen Blickwinkel anschaut, dann wird ja eigentlich relativ schnell deutlich, dass das eben keine simple Definitionsfrage ist. Ich würde sagen, in erster Linie ist Gesundheit ein signifikantes menschliches Anliegen, würde ich einfach mal sagen. So, also es betrifft jeden einzelnen Menschen und kommt natürlich auch schnell die Frage, okay, was gibt uns sozusagen unsere Sozialisation vor? Also welche Vorstellung haben wir darüber erworben? Was gibt es für politische und wissenschaftliche Diskussionen dazu, ne? Und am Ende ist es ja schon so, okay, Gesundheit fängt ja schon irgendwo dann doch bei einem selber an. Also fühle ich mich gut? Fühle ich mich wohl? Für viele ist manchmal noch Gesundheit so die Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Also so, dass es so 2 gegensätzliche Paare sind, ne? Also so 2 Zustände. Entweder du bist halt das oder du bist das. Ich glaube, wir kommen gesellschaftlich immer mehr dahin zu sagen, okay, wir befinden uns aber irgendwo auf einem Kontinuum. Also mein Gesundheitszustand bewegt sich eben zwischen diesen beiden Extremen oder ja. Wir kommen auch immer mehr dazu zu sagen, okay, Gesundheit ist nicht nur, ja, ich habe jetzt keinen gebrochenen Arm, deswegen geht's mir gut, sondern was ist mit meiner mentalen Gesundheit? Wie stehen Körper und Seele und Geist und was nicht alles im Einklang? Und ich denke, da kommt immer mehr Bewusstsein für auf, zu sagen, okay, Gesundheit ist sehr, sehr, sehr komplex und nicht anhand irgendwie von 3 Punkten, ja, also davon abhängig zu machen sozusagen. Und ja, Thema mentale Gesundheit. Wenn man sich nun vorstellt, okay, ich bewege mich als intersektional diskriminierte Person aufgrund meiner Herkunft, meiner Sexualität, meines Genders, bewege mich in einer weißen heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, dann kann man sich ja vorstellen, wie oft am Tag man, dann ist es natürlich so, man trifft am Tag vielleicht mehrmals, vielleicht gar nicht, wenn man Glück hat, trifft man auf Menschen oder man gerät in Situationen, wo man sich eben rechtfertigen muss für Dinge, wo man diskriminiert wird, wo man ausgeschlossen wird, wo man verfolgt wird, wo man körperlich angegriffen wird, aufgrund dieser, ja, deiner Identität am Ende. Muss es nicht unbedingt physisch sein, sondern dieser Angriff auf die mentale Gesundheit ist dann einfach enorm, wenn ich mich Tag für Tag damit auseinandersetzen muss und das irgendwie verarbeiten muss. Und das heißt, wenn wir sozusagen so einen Safer Space haben und einen Raum, wo wir so sicher, wie es nur geht, irgendwie aufeinandertreffen können, dann ist es natürlich sehr, sehr bedeutend für Menschen, die eben sonst keine Räume haben oder wenig Räume haben, wo sie diese Sicherheit verspüren und wo sie sagen können, hey, hier komme ich an und ich gucke im Gesicht da und ich muss mich nicht rechtfertigen für die Person, die ich bin oder für wie ich mich anziehe. Und wir kriegen auch immer wieder das Feedback. Für manche ist es allein schon der Gedanke, dass dieser Raum existiert. Mhm. Also sie kommen, sie müssen nicht mal kommen, sondern sie wissen, es ist dort. Schon allein das ist so wohltuend und gibt so viel, ja, so viel inneren oder trägt zum inneren Frieden bei, zu wissen, dass es halt diese Menschen gibt und diese Gruppe gibt. Und das zu hören ist natürlich sehr schön, aber irgendwie auch total traurig, dass es halt eben überall anders nicht so ist. Also, dass sie das da einfach nicht haben. Mhm. Und von daher würde ich sagen, ist Gesundheit und eben auch gerade mentale Gesundheit hat sehr viel mit der Arbeit zu tun, die wir machen.
Und was machst du denn so, damit dir gut geht, damit du dich wohlfühlst für deine Gesundheit? Wie sorgst du dafür?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da bin ich auch immer wieder am Herausfinden. Ich hatte eigentlich so parallel mit Corona selber viel mit meiner Gesundheit zu tun und man wusste gar nicht so wirklich, was los ist. Und das dann alles herauszufinden und mit sich selber in den Dialog zu gehen, das ist dann schon... Ja, kostet bestimmt Überwindung. Also mich hat es auf jeden Fall Überwindung gekostet, auch zu akzeptieren, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht. Und bin gesundheitlich besser auf jeden Fall. Und ich versuche, also zum Beispiel auf der Arbeit höre ich viel Musik. Manchmal mache ich fürs ganze Büro Musik, manchmal nur für mich. Es gibt mir einfach sehr viel gutes Gefühl, Sachen zu hören, die irgendwas in mir auslösen und die mir
gut tun. Das hörst du so.
Ja, also ich höre ziemlich viel, also relativ breit gefächert, aber so mein Wohlfühl und das, womit ich groß geworden bin, meine Wohlfühlmusik, ist schon so Soul-Musik oder auch so, ja, Neo-Soul, R&B, solche Sachen. Mein liebster Star von früher ist Whitney Houston. Und so heutzutage so eine Person, die ich sehr gerne höre, ist Snow Allegra. Sie macht so, ja, so Neo-Soul, R&B und hat halt auch diese ganzen Influences von früher. Also so Stevie Wonder, Mariah Carey, Michael Jackson, das sind so ihre VorbilderInnen. Und ja, das ist so Musik, mit der es mir gut geht. Aber manchmal höre ich auch sehr gerne so Popmusik und wackel mit meinem Fuß und mache Geräusche, was dann meine Chefin Lubner gar nicht mag. Und dann guckt sie mich an und sagt, hör mal auf zu wackeln. Und ich so, ups, weil ich dann gar nicht mitkriege, weil ich in meiner Welt bin. Also
schön. Ja, wir sind schon fast am Ende des Gesprächs. Ich habe aber Lust, dich noch zu fragen, ja, ihr seid ja ein exklusiver Space auf die eine Art, eben exklusiv für eure Community. Und ihr seid die Ersten sozusagen in dem Bereich. Es gibt in Berlin noch tüchtig ein Coworking Space im Wedding für Menschen mit Behinderung. Ich frage mich sozusagen, wünschst du dir, dass wir so über die nächsten Jahre einfach noch mehr von diesen Räumen sehen? Und oder, dass sich auch die anderen Räume, die gerade eben sich noch nicht sicher anfühlen, ja, auch verändern?
Ja, auf jeden Fall beides, denn es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Also klar können sich die Spaces, die jetzt schon da sind, ja, die können versuchen, das anzugehen und zu sagen, hey, wie können wir safer werden, wie können wir inklusiver werden? Aber das passiert natürlich nicht, wenn sich irgendwie vier weiße Männer zusammensetzen und irgendeine Quote erfüllen wollen oder sonstiges, sondern da gehören dann einfach auch eben genau diese Personen aus den marginalisierten Gruppen mit an den Entscheidungstisch, an dem darüber gesprochen wird, wie das passiert. Und solange das nicht passiert, ist natürlich die Frage, okay, wie safe kann dieser Space wirklich sein? Und ja, sie können natürlich zum Beispiel Awareness-Workshops geben lassen oder irgendwie Anti-Bias-Trainings daran teilnehmen. Das machen wir ja zum Beispiel oder wollen wir auch vermehrt anbieten in Zukunft, dass wir eben Unternehmen oder ja zum Beispiel irgendeinem anderen Coworking-Space sozusagen ja diese Trainings geben und die Awareness da einfach größer wird. Und auf jeden Fall wäre es schön zu sehen, dass noch mehr Spaces, exklusive Spaces entstehen und vielleicht auch ein Bivok Rising in, weiß ich nicht, in einer anderen Stadt in Deutschland oder in Europa irgendwann mal, dass es irgendwann mal existiert. Es gibt immer die Notwendigkeit, noch mehr Räume zu schaffen für alle möglichen Gruppen, die in den herkömmlichen Räumen, in den herkömmlichen Spaces irgendwie eben nicht zu 100% ja, sein können. So.
Ja, euch gibt es jetzt so ungefähr ein Jahr und also als physischen Ort, richtig?
Genau.
Und davor aber schon als Gemeinschaft auch schon, also der Start liegt sozusagen noch, glaube ich, noch weiter zurück. Ihr habt vor kurzem jetzt einen eigenen Podcast gelauncht. Gibt es noch andere spannende Projekte, an denen ihr gerade so arbeitet, von denen du uns erzählen kannst?
Wir freuen uns sehr, dass wir erstmal am 1. Oktober unser einjähriges Jubiläum feiern, sozusagen, dass unser Space physisch seit einem Jahr existiert. Und in Zukunft wollen wir das alles noch weiter ausbauen. Das heißt, wenn wir uns unser Mentoring-Programm zum Beispiel anschauen, das hatten wir relativ am Anfang. Das wollen wir sehr gerne wieder neu auf den Weg bringen oder ein bisschen Leben reinbringen. Das wurde halt eine Zeit lang finanziell unterstützt, dann eben nicht mehr, sodass das ein bisschen einschlief an der Seite. Ich möchte auf jeden Fall im Bereich Kommunikation mehr aufbauen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auf Instagram ein monatliches Format, das nennt sich Strictly Business. Da stellen wir immer eine Person vor, beziehungsweise sie stellt sich selber vor und das Business oder das Projekt, an dem gerade gearbeitet wird. Wir haben jetzt auch einen Blog, www.bivokrising.org, also bivok-rising.org. Kann man ja mal raufgucken, wer
Kommt
Interesse hat.
Kommt
auf
in die Shownotes, genau. Ja.
Und ja, was sonst noch so passiert? Wir sind fleißig am, ich sag mal, Pläne schreiben und Fördergelder akquirieren. Das Problem bei gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen, wir sind jetzt erstmal froh, dass unser Space bis 2024 durchfinanziert ist. Aber was danach passiert, ist natürlich auch noch die große Frage. Das heißt, auf dem Plan steht auf jeden Fall Gelder akquirieren, mehr Menschen über uns zu informieren. Genau, das ist eigentlich gerade so unsere Mission. Genau.
Danke. Ich glaube, damit würde ich es abschließen. So, ja. Ich bin dir dankbar für die Zeit, die du dir genommen hast, uns von eurem Ort und von eurer Gemeinschaft zu erzählen und von den Themen, die dich und euch bewegen. Und genau, ich wünsche euch alles Gute für die anstehenden Finanzierungsrunden und wünsche euch natürlich einen wunderschönen ersten Geburtstag im Space.
Ja, ganz lieben Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Einladung und es ist auch immer schön, einfach die Story und unsere Welt, unsere kleine Bubble so ein bisschen nach außen zu tragen. Und ja, auf jeden Fall danke, dass du und ihr uns die Plattform gegeben habt, das jetzt hier in unserem Gespräch zu tun.
Ja, das war die letzte Folge der Better Place Lab Podcast-Reihe zu Wellbeing und gesundem Wirken. Daher erlaube ich mir ein kurzes Fazit. Mit unseren Gästinnen haben wir darüber gesprochen, wie wir in einer Zeit voller Krisen gesund und wirksam bleiben können. Alle vier haben sehr unterschiedliche Antworten darauf gefunden, was Gesundheit für sie persönlich bedeutet. Glücksmomente, auf den Körper hören, einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, mit der Natur verbunden sein. Gesundheit ist in jedem Fall mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Das hat Martin König vom BKK-Dachverband in der ersten Folge betont. Wir haben immer wieder gehört, dass wir für unser Wohlbefinden Kompetenzen wie Selbstkontakt, Selbstreflexion und Kommunikationsfähigkeit einüben können. Wir haben auch gehört, dass es wertvoll ist, wenn wir Rollen in unseren Teams haben, die sich um das Thema Gesundheit und das Wohlbefinden anderer kümmern. Das kam im Gespräch mit Suja Pasch in der letzten und vierten Folge raus. In klassischen Unternehmen ist die Gesundheitsvorsorge oft in der Personalabteilung angesiedelt. Doch wie ist das eigentlich in agileren, dezentralen Organisationen? Wer achtet da auf die Vorsorge, wenn wir zunehmend zu Hause, selbstständig und selbstorganisiert arbeiten? Wie können wir uns da stärken, wenn schnelleres Handeln und Veränderungsfähigkeit fast täglich von uns eingefordert werden? Im Better Place Lab beobachten wir, dass hier neue Strukturen und Rollen für die Prävention in Sozialunternehmen gerade erst entstehen. Und wir begleiten diese Entwicklung. Dass die Sinnhaftigkeit unseres Wirkens wesentlich zu unserem Wohlbefinden beiträgt, das wurde in allen Gesprächen betont. Vor allen Dingen natürlich von Cordula Weimann von den Omas for Future in Folge 2. Dabei verstehen wir immer mehr, dass es nicht nur die großen weltverändernden Aktionen sind, die sich sinnvoll anfühlen. Wir spüren Sinn auch dann, wenn wir unseren Körper wie einen Kompass lesen und diesem folgen. Zum Beispiel auch um Themen wie strukturelle Diskriminierung zu bearbeiten. Das hat Pascal Virginie Rotter in Folge 3 deutlich gemacht. Ob im Aktivismus, im Coworking Space oder im eigenen Körper. Es gibt viele Ansatzpunkte, um auf gesunde Weise wirksam zu werden. Wir freuen uns, von dir zu hören, was du mitgenommen hast. Welchen Ansatzpunkt findest du besonders spannend? Die zweite Staffel des Better Place Lab, Podcast zu Wellbeing und gesundem Wirken, wird unterstützt durch die BKK-VBU, die BKK-Pronova und die Salus BKK, unsere Projektpartner im Better Place Wellbeing-Programm. Produziert wurde der Podcast von Noted. Wir freuen uns darauf, wenn du uns auch in der nächsten Staffel zum Thema Desinformation deine Aufmerksamkeit schenkst. Weitere Infos zur Folge und zu unserer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Und damit sage ich danke, dass du heute dabei warst und tschüss.